Wir hören Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, und darüber soll dann auch gepredigt werden. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, war da ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Und es geschah, während er den Priesterdienst vor Gott in der festgesetzten Reihenfolge versah, nach der Gewohnheit des Priestertums, traf ihn das Los, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Volksmenge war draußen und betete zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst voller Freude und Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und wird schon im Mutterleib erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Kinder Israel zu Gott, ihrem Herrn, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zurückzuführen, um dem Herrn ein vorbereitetes Volk zuzurüsten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch in fortgeschrittenem Alter. Der Engel antwortete: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er im Tempel eine Vision gehabt hatte. Er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er heim in sein Haus. Und nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und verbarg sich 5 Monate und sprach: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Liebe Gemeinde, der Johannistag hat seinen festen Platz im Jahr. Er markiert den Wendepunkt in der Länge der Tage. Geht es wieder abwärts? Der Jahreslauf ist eine gute Einrichtung. Wir brauchen diesen Rhythmus. Gott sagte: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist beruhigend. Unruhig werden wir, wenn diese Dinge durcheinander geraten. Unruhig werden wir, wenn das Wetter durcheinander kommt oder vielleicht sogar noch das Klima. Wir brauchen diesen gesunden Rhythmus von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und bei diesem Rhythmus wird es bleiben auf dieser Erde, das hat Gott versprochen. Man kann auch unser Leben mit diesen vier Jahreszeiten vergleichen. Am Anfang sind wir Menschen noch ganz verborgen. Nicht unter einer Schneedecke, sondern unter einer Bauchdecke. Und dann kommen wir hervor, werden geboren, so wie in der Natur die Pflanzen hervorbrechen. Frühling. Wir wachsen. Schließlich haben wir den knackigen Teenager. Den könnte man mit der Blütezeit vergleichen. Manche sind auch ziemliche Blüten. Und aus diesen Blüten werden Früchtchen. Und daraus können ordentliche Früchte reifen. Das passiert auch, zum Glück. Und dann folgen die Jahre der Schaffenskraft, der Leistung, Höhepunkt, Sommer des Lebens. Irgendwann geht es wieder abwärts. Die Zeit der Ernte nähert sich. Vieles von dem, was wir uns an Haltungen und Gewohnheiten angeeignet haben, was wir getan haben, zahlt sich nun aus. Positiv oder auch negativ. Ab 40 ist jeder für sein Gesicht selbst verantwortlich, sagt man. Die Früchte unseres Lebens werden jedenfalls irgendwann geerntet von uns selbst und von anderen. Diese Früchte können süß und wohlschmeckend sein, manchmal auch ein bisschen bitter oder säuerlich. Im Alter wird immer deutlicher und verstärkt sich auch, was schon lange in uns angelegt war, was wir schon lange in uns gehegt und gepflegt haben. Man kann es dann bloß immer weniger verbergen und kontrollieren. Im Herbst wächst in der Regel nicht mehr so viel Neues, sondern es reift aus, was vorher gewachsen ist. Bis dann irgendwann die Blätter beginnen abzufallen, das Leben stirbt ab und geht wieder in die Verborgenheit. Tod. Winter. Wir haben uns auf den Jahreslauf eingerichtet, diesen Rhythmus von Werden und Vergehen, und ähnlich haben wir uns auch auf den Lebenslauf eingerichtet, diesen Kreislauf von Werden und Vergehen, wobei das Vergehen das Schwere ist. Und ganz durcheinander kommen wir oder verstört werden wir dann, wenn es eher oder anders kommt, als es der Regel entspricht, also wenn ein Mensch für unsere Begriffe vorzeitig stirbt oder auf unnatürliche Weise. Jahreslauf und Lebenslauf, da gibt es Parallelen. Und darüber denken wir an diesem Tag nach, an diesem denkwürdigen Ort ganz bewusst. Ob nun draußen auf dem Friedhof oder hier drin in der Friedhofskapelle. Die gute Nachricht ist, Gott möchte uns nicht einfach diesem Kreislauf von Werden und Vergehen überlassen. Er hat uns nicht nur dafür geschaffen, dass wir wie die Blumen wachsen, blühen und vergehen. Er hat uns höher geschaffen als die Pflanzen oder die Tiere, nämlich für die Ewigkeit. Gott gibt nicht nur biologisches Leben, das auch, Aber er gibt auch das ewige Leben, möchte es geben. Und dieses ewige Leben bekommen wir nicht durch eine Theorie, also dadurch, dass wir bestimmte fromme Dinge für wahr halten. Das ewige Leben bekommen wir auch nicht durch gutes Verhalten, also dass wir bestimmte fromme Regeln einhalten. Ewiges Leben haben wir nicht aus uns selbst und können wir uns nicht selber erarbeiten, müssen wir auch nicht. Dieses ewige Leben kann nur Gott geben und das möchte er gerne und das ist ein Wunder, wenn das geschieht und wenn wir das empfangen, das ist ein Wunder. Und dieses Wunder tut er durch Jesus. Es kommt darauf an, dass Jesus als Person in unser Leben tritt, dass wir ihm begegnen und dass er unser Leben so prägen kann. Das kann ganz überraschend und spontan geschehen, aber meist braucht es eine gewisse Vorbereitung. Auch Israel brauchte eine Vorbereitung, bevor es Jesus, den Sohn Gottes, empfangen konnte. Und dazu kam Johannes der Täufer. Nicht einfach so, sondern durch ein Wunder. Zacharias und Elisabeth dachten, Gott enthält ihnen Entscheidendes vor. Kinderlosigkeit bedeutete damals nicht nur ein großes Leid, das kennen wir auch heute, sondern es galt damals dazu noch als große Schande. Aber Gott enthielt ihnen nicht Entscheidendes vor, sondern er hatte mit ihnen Entscheidendes vor. Aber zunächst beteten sie um Kinder und dachten, das ist vergeblich. Gott hat uns vergessen. Solche Erfahrungen kennen wir vermutlich auch. Wir beten und es tut sich nichts. Es scheint umsonst zu sein. Gott ist nicht da oder ihm liegt nichts an uns, denken wir. Aber es könnte auch ganz anders sein. Vielleicht hat Gott ja etwas Besonderes und Größeres vor, als wir im Blick haben. Und dazu braucht es dann eine größere Vorbereitung oder vielleicht auch eine besondere Erziehung oder besondere Erziehungswege Gottes, damit dann deutlich wird, was jetzt geschieht, ist ausschließlich Gottes Tun und nicht unser Können oder Verdienst. Mancher muss durch harte Vorbereitungsstrecken, bevor er Jesus begegnet oder bevor Gott ihn beschenkt und in besonderer Weise auch in sein Leben eingreift. Das gibt es. Und da kann es auch im hohen Alter noch entscheidende Wendepunkte geben. Das sehen wir bei Elisabeth und Zacharias. Als bei ihnen menschlich nichts mehr möglich war, griff Gott ein. Und so etwas gibt es durchaus öfter. Zacharias gehörte zur Priesterordnung des Abia. Wir wissen, dass er im Sommer mit Tempeldienst dran war. Also die Geschichte, die wir gehört haben, passierte genau in dieser Jahreszeit jetzt. Es geht ab jetzt wieder abwärts. Bei Zacharias und Elisabeth ging es auch abwärts, da war eigentlich nichts mehr zu erwarten. Und genau da fing und fängt Gott noch einmal an. Und wenn Gott in ein Leben eingreift und etwas tut, dann geht das oft über unseren Verstand und über unsere eigenen Möglichkeiten hinaus. Und wenn Jesus uns begegnet und uns ewiges Leben schenkt, dann geht es um mehr als nur Menschenmögliches, was wir selber auch noch hinkriegen. Und das sprengt dann durchaus unsere Kapazitäten oder Grenzen unseres Verstandes. Und dafür muss ich bereit gemacht werden. Und da brauchte selbst der fromme Priester Zacharias Nachhilfeunterricht. Interessant. Er konnte Gottes Wort nicht glauben. Selbst als er durch einen Engel kam, konnte er Gottes Wort nicht glauben. Wir müssen nicht verzweifeln, wenn uns das auch so geht. Wir sind in guter Gesellschaft. Der Zacharias nahm sein eigenes Denken und Reden, sein eigenes Wort wichtiger als Gottes Wort. Und interessant ist, so wurde ihm dieses eigene Wort, das ihm wichtiger war als Gottes Wort, genommen. Jedenfalls für einige Zeit. Und als er dann wieder reden konnte, sagte er Gottes Wort. Lesen Sie die Fortsetzung. Wenn Gott oder Jesus uns begegnet, hat das immer etwas mit Offenbarung zu tun. Das heißt, er lässt uns etwas entdecken, was uns vorher verschlossen war und was wir nicht realisiert haben. Entdecken heißt buchstäblich die Decke wegnehmen, sodass wir sehen, was da drunter ist. Und bisher haben wir es nicht gesehen. Und dafür sind wir nicht immer bereit und offen. Und eben deshalb braucht es Vorbereitungen. Johannes der Täufer sollte das Volk Israel bereit machen. Wie konnte er das? Indem er selber mit dem Heiligen Geist erfüllt war und im Geist und in der Kraft des Propheten Elia kam, lesen wir. Ohne diesen Geist geht es nicht. Der ist kein Luxusartikel, sondern unbedingte Notwendigkeit, weil es eben nicht nur um Menschliches, sondern um Göttliches geht. Menschlich fromm sein kann ich auch ohne den Heiligen Geist, zu Gott gehören nicht. Johannes hatte diesen Geist und deshalb konnte er etwas bewirken. Was? Umkehr. Er sollte und würde viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, bekehren, lesen wir. Gott wendet sich uns Menschen in Jesus zu, aber wenn wir Menschen uns nicht Jesus und damit Gott auch zuwenden, dann kommt es zu keiner wirklichen Begegnung. Und irgendwann stehen wir vor dieser Entscheidung, und zwar zunächst grundsätzlich und dann auch immer wieder einmal im Laufe unseres Lebens, nämlich bleibe ich bei meinem Willen und auf meinem eigenen Weg, den ich mir gesucht habe, oder gilt jetzt Gottes Wille und gehe ich Gottes Weg? Und alle, die das Zweite entschieden haben, die haben das damals festgemacht und wurde es ihnen bestätigt, in der Taufe. Dazu kamen sie in die Wüste. Dort wurden sie gezwungen, ihre normalen Alltagsaktivitäten mal hinter sich zu lassen. Dort in der Stille der Wüste waren sie mit sich und Gottes Wort allein. Und so konnten und mussten sie ihr Leben überdenken. Und wer es überdacht hat, wer umgedacht hat, der ging in den Jordan ins Wasser. Und da wurde das Heilige, das Vergangene sozusagen abgewaschen in dieser Taufe. Und so war er vorbereitet, dem heiligen Gott in Jesus zu begegnen. Dafür stand Johannes der Täufer. Er war kein Schönredner. Wer Selbstbestätigung suchte, war bei ihm fehl am Platz. Er sagte Gottes Wort. Und so bestätigte er Gottes Verheißungen und auch Bedingungen. Wendepunkte. Wir sind am Wendepunkt des Jahres. Zacharias und Elisabeth waren schon im Spätherbst ihres Lebens angekommen. Aber auch für sie gab es nochmal einen Wendepunkt. Ganz Neues kam. Gott schenkte neues Leben. Aus Schmach und Vergeblichkeit wurde Freude, Jubel, bleibende Frucht. Wendepunkte, an denen Gott ganz neu eingreift in unser Leben, kann es bis ins hohe Alter geben. Johannes der Täufer steht am Wendepunkt vom Alten zum Neuen Bund. Er rief die Menschen zur Umkehr, weil jeder Mensch braucht solche Wendepunkte, wo er sich Gott zuwendet oder wieder einmal neu zuwendet oder vertieft, tiefer zuwendet. Der Wendepunkt des Jahres lädt uns ganz persönlich ein, unser Leben zu überdenken. Welche göttlichen Wendepunkte hat es bisher in meinem Leben schon gegeben? Und welche stehen vielleicht noch aus? Ich lade ein zum Gebet. Vater, auch wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit mehr Raum einnimmt, so bist du doch Herr über alles. Du stehst über allem. Du wachst über Werden und Vergehen. Und am Ende wirst du aus dem Vorhandenen wie auch aus dem Nichts etwas völlig Neues schaffen. Und wenn wir wahrnehmen, wie es bei uns abwärts geht, bei dir und zu dir und mit dir geht es aufwärts. So gib bitte auch uns die Gnade der Umkehr, wie du sie durch Johannes den Täufer verkündigt hast. Unsere Enttäuschungen wie auch Erfolge, unsere Freuden und Lasten, unsere Gewinne und Verluste, unsere Hoffnungen und unsere Resignation bringen wir dir. Hilf uns, das alles in deinem Licht zu sehen und zu bewerten. Uns selber bringen wir dir. Du machst uns heil. Komm mit deinem Licht, dass wir erkennen, wer du bist und wer wir sind. Lass uns erkennen, wer wir ohne dich und wer wir mit dir sind. Wo wir im Augenblick stehen und wo du uns haben möchtest. Was wir jetzt leben und was unsere Berufung ist. Erfülle uns mit deiner Hoffnung, die durch den Horizont dieser Welt und durch den Horizont des Todes sieht. Und so auch Kraft und Trost, Ermutigung und Klarheit für das Leben jetzt und hier gibt. Danke, dass dein Reich kommt. Und danke, dass wir darum bitten dürfen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.